Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, deinem Podcast für neue Ideen und Impulsen, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Eigentlich ist es keine neue Folge, sondern es ist eine Weiterführung unserer letzten, die wir irgendwie unterbrechen mussten, weil das einfach viel zu lang war, was wir uns vorgenommen hatten. Mir gegenüber sitzt immer noch der Jochen und ich bin
Christian.
Der Christian, ja. Und Jochen, wir hatten aufgehört, wir haben uns die Frage gestellt, ja, bist es du oder ich, der Menschen bekehrt? Nein, haben wir gesagt. Gott ist schon lange am Werk und wirkt an den Herzen. Er bereitet vor, ja. Noch ehe wir irgendwas, in irgendeine Aktion starten.
Ja.
Ja, das war das Fazit, was wir letztes Mal gezogen haben. Und jetzt kommen wir eigentlich ja zu der logischen ja, Folge ja. Von diesem ersten Punkt, dass Gott wirkt, nämlich.
Ja. Wenn er wirkt, dann wie können wir darauf Einfluss haben? Ja, indem wir beten, oder? Das sagt er uns in seinem ganzen Wort, ja, dass er es liebt zu wirken aufgrund dessen, dass wir gebetet haben. Nicht, dass er von unserem Gebet abhängig ist, aber er liebt es, uns auf unser Gebet zu antworten.
Jemand hat das gesagt, Jochen, hält mir gerade ein, beten ist wie den mächtigen Arm Gottes bewegen oder so ähnlich. Wie findest du das?
Ja, da ist was Schönes dran, aber wir dürfen uns keine Marionette vorstellen, die ja, ne? Jetzt von unseren
das
Gebeten...
Das denke ich nämlich immer so, aber das ist, glaube ich, nicht damit gemeint eigentlich, oder?
Also mir fällt da gerade 2. Mose ein, da heißt es, dass Gott zu Mose spricht, ich habe euer Elend gesehen und es hat mich bewegt und ich bin jetzt unterwegs, um euch zu retten. Und dann heißt es, und Israel betete zu Gott und er sah ihr Elend. Und dann denkst du, ja, was war denn jetzt zuerst eben war? Er hat es gesehen und er wirkt jetzt, er wird sie retten. Und dann beten sie und dann heißt es wieder und er sah das Elend. Und da sehen wir wohl, dass es auch wieder beides ist, wie wir auch letztes Mal sagten, nicht wahr? Also Gott sich als Marionette vorzustellen, der durch unsere Gebete geführt wird, das ist einfach nicht passend. Aber andererseits, er liebt es, dass wir ihn darum bitten, was er sowieso tun würde, wollte.
Ja. Stell dir vor, also du, der du uns zuhörst, stell dir vor, du betest und Gott wirkt. Und stell dir vor, du betest und Gott hat schon gewirkt. Ja. Ist doch genial, oder?
Ja, ja.
Denn das ist doch oft so der Fall.
Ja, ja. Also, wir können so eine Serie eigentlich nicht machen, ohne viel über Gebet zu reden. Eigentlich kann man über Evangelium, Methoden und so weiter viel sagen und auch viel ermutigen. Mhm. Aber wenn das Gebet fehlt, ich glaube, niemand erzählt von Bekehrung und sagt, ja, ach ja, stimmt, Gebet war auch noch so eine nebensächliche Rolle oder so. Hm. Das wird nicht sein, also oder?
Ja, übrigens, wir machen gerade den Insider bei uns in der Gemeinde auch mit einer Gruppe von Menschen, die sagen, boah, das möchte ich gerne, da möchte ich gerne mehr erfahren, mehr lernen und irgendwie merken wir, es geht gar nicht so sehr um Technik oder irgendwas, sondern das Erste, was wir machen, ist beten.
Ja.
Beten für die Menschen auf der Liste.
Ja.
Und übrigens, wenn du gar nicht weißt, was ist denn das hier für ein Podcast? Also wir sprechen über den Insider, dieses Buch hier, Evangelisieren durch Beziehungen von Jim Peterson. Da gibt es auch ein Arbeitsbuch zu, das ist erschienen im CLV Verlag. Ja, darum geht's, ne? Menschen in unserem Umfeld, mit denen wir immer wieder zusammen sind, tagtäglich auf der Arbeit, in der Familie, Nachbarschaft und so weiter, ihnen ein, ja, wie soll man sagen, ein Hinweis auf Jesus Christus zu sein. Durch unser Leben und durch unser Reden.
Ja.
Und dadurch, dass wir ihnen aber auch das Evangelium bringen. In Wort und Tat.
Ja.
Das war auch in einer der letzten Folgen, dass wir darüber gesprochen haben. Was heißt es, zu helfen, sich helfen zu lassen, zu grüßen? Das war auch mal eine Folge, ne? Okay, ja. Nur damit ihr wisst, wo wir gerade sind. Aber heute geht es um das Gebet und Geduld und so weiter.
Ja.
Weil es hat eben zwei Seiten. Gott wirkt. Aber er möchte uns auch gebrauchen. Er bräuchte uns eigentlich nicht, oder? Kann man das sagen?
Ja, natürlich.
Er bräuchte uns nicht.
Ja.
Aber er liebt es, uns zu gebrauchen.
Ja.
Uns in Situationen zu führen. Wir haben letztes Mal uns ein paar Bibelstellen auch aus der Apostelgeschichte und so angeschaut, wie Gott Menschen hinführt und sie erkennen, wow, es ist vorbereitet.
Ja.
Es sind offene Herzen da. Lydia zum Beispiel, Cornelius.
Ja. Und wir hatten letztes Mal auch schon dieses Beispiel von einem Herzen, das bereit ist, das Wort aufzunehmen. Mhm. Also Cornelius, Lydia.
Ja.
Und das hatte mich nochmal erinnert an Matthäus und Markus Evangelium, das berühmte Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wo es ja auch entscheidend darauf ankommt, ob der Boden sozusagen aufnahmebereit ist. Und für einen solchen Herzensboden, das ist nicht der Hauptpunkt in diesem Gleichnis, aber für so einen Herzensboden, in dem der Same aufgehen kann, können wir beten, nicht wahr? Wir können dieselben Worte benutzen, wir können dasselbe Art, jemanden zu grüßen. Und manchmal sagt er, morgen zurück oder irgendwie so. Und manchmal sagt er, ich wollte Sie nochmal ansprechen. Oh, Sie haben doch letztens mal gesagt, das und so weiter. Und schon ist man mitten im Gespräch, oder?
Ja.
Und das machen wir nicht.
Du hast gerade auf den Abschnitt Markus 4 hingewiesen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Wir haben auch schon mal bei Bibellesen in Quarantäne eine Folge dazu gemacht, ne? Markus Evangelium, ja, Kapitel 4.
Wieder Schleichwerbung.
Also. Schon, also ja, nee, schaut euch mal an, Bibellesen in Quarantäne. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Schreiben wir euch in den Shownotes rein. Da könnt ihr auch gerade noch ein bisschen mehr über den Text oder aus dem Text erfahren. Ja gut, aber darum geht es gar nicht so sehr. Wir haben über diese Metapher drüber nachgedacht, der geöffneten Türe.
Ja, da hatten wir letzte Mal aus Offenbarung 3, aus dem Sendschreiben zitiert und jetzt wollten wir doch nochmal zeigen, dass das offenbar ein Bild ist, das auch Paulus die ganze Zeit mit sich herumtrug. Dieses Bild, Gott macht vor mir eine Tür auf und dann kann das Evangelium reingehen. Ich habe einen Zugang zu den Herzen der Menschen. Das findet man öfter bei ihm. Wir haben hier rausgesucht, die beiden Korintherbriefe, genau. Kapitel 16, 1. Korinther 16, Vers 8, da sagt Paulus, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Also er hat viele Gegner dort, aber er bleibt dort, weil er hat eine große und wirksame Tür offen vor sich gesehen. Und ich glaube, das dürfen wir in erster Linie auf das Evangelium beziehen, dass er gesagt hat, da sind Menschen, die öffnen ihre Herzen für die Botschaft, die ich zu bringen habe. Ich muss hier bleiben. Ihr lieben Korinther, ich bleibe länger vielleicht als vorgesehen hier, weil hier in Ephesus gibt es eine große geöffnete Tür.
Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass er eine geöffnete Tür sah und nicht blieb.
Ja.
Das war interessant.
Ja.
Das finde ich auch. Also Gott führt sehr individuell durch seinen Geist. Eine geöffnete Tür heißt nicht unbedingt immer, jetzt muss ich da bleiben. Wichtig ist, dass ich auf ihn schaue und mich von ihm führen lasse. Ne?
Ja.
Okay, dann haben wir 2. Korintherbrief.
Genau.
Kapitel 2, Vers
12. Und das ist auch dieser Zusammenhang, wo er eine geöffnete Tür sieht und auch weiterzieht.
Nicht sehr wahr? Genau, ja. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien.
Ja. Ja, das ist der eine Aspekt, dass er eben weiterzieht, weil er so unbedingt von den Korinthern hören will, wie es ihnen geht, von Titus. Aber der andere Aspekt ist, er sagt immer wieder, er sagt nicht, ich bin besonders erfolgreich hier, ich bin, also hier ist mir ganz besonders gut gelungen, das Evangelium zu verkündigen, sondern er verbindet das immer mit dem Bild, eine Tür, die Gott geöffnet hat. Und das ist so schön und das ist nur durch Gebeten möglich. Das macht er immer wieder deutlich, dass Gebet quasi der Türöffner ist, dass Gott wirkt und die Tür öffnet.
Jochen, das ist jetzt so eine Metapher. Wir können uns das sehr gut vorstellen. Wir machen jeden Tag zig Türen auf und zu. Aber wie merkt man das denn? Wie merkt man denn, ob da eine geöffnete Herzenstür ist? Darum geht es ja, ne?
Ja.
Ist ja ein Bild davon, da sind Menschen bereit zu hören. Wie merkt man das?
Ja, ich bin das doch nicht, der plötzlich dieselben Worte gebraucht, die ich öfter gebrauche, oder der auf irgendeine Frage eine Antwort gibt. Und plötzlich merke ich in dem anderen, der guckt mich an und hat Interesse, will mehr wissen, fragt mal nach, stellt die Frage, die ich eigentlich so hören wollte. Kennt ihr das? Man ist im Gespräch mit Leuten, man denkt, wie kannst du jetzt auf die Botschaft kommen? Und plötzlich sagt er irgendein Satz, irgendetwas, wo du sagst, die ganze Zeit hast du dafür gebetet. Herr, zeig mir jetzt, wie ich darauf komme. Aber jetzt von Hobby und so den Schwenk zu machen. Und wie denken Sie über das Evangelium? Wie kriege ich das hin? Nicht wahr? Und dann plötzlich merkst du, du hast gebetet und dann tut sich die Tür wirklich fast bildlich auf, oder? Hast du auch schon gemerkt? Dass, und du denkst, danke Herr für diese Frage. Ja, plötzlich sagt jemand, sind Sie nicht auch verzweifelt? Hatten Sie nicht auch Angst damals, als das und das war und so? Da muss ich einen Moment überlegen und denke, hey, das ist ja die Frage, um die du gebetet hast letztendlich, ja, auf die ich nicht vorbereitet war, aber die jetzt habe ich Gelegenheit. Ich glaube, so hat Paulus das hier auch erlebt. Er merkt, Leute sagen, Paulus, erzähl uns mehr, Auferstehung, gibt es das wirklich oder was auch immer es war. Ich glaube, es gibt da kein Muster, aber wir merken, boah, plötzlich sind Herzenstüren offen, ja.
Schön. Ja, wir wollten uns noch ein paar Beispiele aus den Evangelien anschauen.
Ja, vor allen Dingen solche, wo, das kann man jetzt missverstehen, wo es um Heilung geht, wo Besessene oder Todkranke sind, aber wo die nicht selber darum bitten, geheilt zu werden oder nicht zu sterben.
Sondern wo ein Gebet vorausgeht.
Und zwar von Angehörigen immer oder von Leuten, die in dem Umfeld sind. Und das wollten wir als Motivation sagen. Ja. Guck mal, die Evangelien machen das uns schon vor.
Ja.
Wir können andere nicht bekehren, aber was wir machen können ist,
beten.
Zu Jesus kommen und bitten,
ja.
Heil du doch. Ja.
Cool.
Ja. Ja, viele Stellen. Welche hast du als erstes?
Also ich, wir haben das früher mal in der Kinderstunde gemacht, ne? Bibel hochhalten. Kennst du das? Bibel hochhalten und dann sagst du die Bibelstelle und die Kinder müssen dann aufschlagen, so, ne? Zack, wer als erstes hat, der ist dran.
Ja, okay.
Also wer ist jetzt schneller?
Du hast
macht für mich bestimmt nichts.
Gewonnen.
Ja. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt krank, zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält.
Das war in Matthäus 8, Vers 5 bis 6,
falls richtig.
Das unsere Zuschauer nicht so mitbekommen haben. Ja, hier hat jemand einen Diener und der ist ihm nie egal. Der sagt nicht einfach, naja, ich habe noch andere Diener. Dieser Diener ist sterbenskrank und der Hauptmann verwendet sich für ihn. Und er sagt, okay.
Ich weiß mir keinen Rat mehr, ich gehe zu Jesus.
Wir würden sagen, ich bete jetzt zu Gott. Ja, und wie viele Eltern beten für ihre Söhne, wie viele Arbeitskollegen für ihre Mitarbeiter und so weiter. Also, das ist ein Vorbild, oder? Hier dieser nicht-jüdische Hauptmann, der hat einen großen Glauben, sagt der Herr an anderer Stelle, weil er, und er verwendet sich eben für seinen Diener.
Ja. Und er ist eigentlich jemand, der, das sagt er auch später, ne? Er befiehlt und Leute machen das, ne? Und diesen Glauben, den traut er auch Jesus zu, dass er das macht. Und er weiß genau, ich muss zu der richtigen Adresse gehen. Bei Jesus bin ich an der richtigen Adresse. Wenn Jesus sagt, der wird gesund, dann wird er auch gesund.
Das ist so logisch, nicht wahr? Wenn wir das verstanden haben, dass Gott die Herzen öffnet, dann würden wir niemals sagen, es liegt an mir, sondern wir würden sagen, okay, gib du nur einen Befehl, dann ist das Herz offen, ja, genau. Oder? Und deswegen ist es so inkonsequent, wenn wir nicht genügend beten, wenn wir einfach glauben, jetzt haben wir es raus. Ja, die zweite Stelle habe ich aufgeschlagen, während er Matthäus 8 aufschlug.
Sehr
deswegen
gut.
Bin ich jetzt schneller. Matthäus 15, Vers 21. Mhm. Würde ich gerne lesen. Und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Und jetzt kommt's. Sie meint gar nicht sich, sondern sie meint: Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort, und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Und so weiter. Und dann merken wir, sie lässt nicht nach zu beten. Und das belohnt der Herr, weil er sagt: Ich sehe in diesem deinen anhaltenden Gebet deinen Glauben. Vers 28 lese ich noch: Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wir können nicht immer Heilung gleichsetzen mit den Herrn annehmen, das Evangelium annehmen. Das sind auch Metaphern hier. Vielleicht ist sie nur körperlich geheilt oder indem sie den Dämon ihre Besessenheit verloren hat. Aber ich glaube, wir dürfen das übertragen auf das Evangelium, dass wir sagen, wir müssen beten. Und zwar, und auch nicht, wenn da Leute schreien sollten: Ah, das ist nervig, dass du immer wieder dieses Gebetsanliegen vorbringst und immer wieder darum betest. Hier, diese Stelle ist eine Ermutigung. Bete für deine Angehörigen, bete für die, die du evangelisieren willst.
Ja, und die haben auch einen Vater mit einem Sohn. In Matthäus Kapitel 17, Vers 15. Ich lese ab Vers 14. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und er brachte ihn zu deinen Jüngern. Doch sie konnten ihn nicht heilen. Und dann geht Jesus darauf ein. Ja, und er heilt diesen Mann.
Ja.
Den Sohn dieses Vaters.
Ja.
Ja. Boah, was muss das furchtbar sein, für einen Vater seinen Sohn so leiden zu sehen und nicht helfen zu können. Und er kommt zu dem Herrn, er bittet, er fällt vor ihm nieder. Das zeigt auch seine Haltung, ne? Seine Herzenshaltung, dass er vor ihm auf die Knie fällt. Erbarme dich.
Ja.
Über meinen Sohn.
Ja. Und schrecklich ist es letztendlich, nicht wahr? Ohne das Evangelium durch diese Welt zu gehen. Schrecklich ist, keinen Trost zu haben. Niemand, der mich liebt. Ich muss mich immer selber irgendwie meinen Wert bestimmen und so weiter. Und deswegen können wir eigentlich, auch wenn es nicht um unseren Sohn geht, diesen Eifer hier haben und sagen, Herr, erbarm dich doch dieser Menschen und können wir beten, oder?
Doch super Gebetsanleitung für die Menschen, die wir auf der Liste haben. Also ihr macht das ja, dass wir eine Liste haben mit Namen, für die du betest. Vielleicht gibt dir das auch Anregungen, wie du beten kannst für diese Menschen. Ne? Mhm. Herr, erbarme dich über ihn. Du siehst, wie die Sünde ihn kaputt macht, wie sie ihn knechtet und wie er dahingegeben ist. Mhm. Herr, rede zu ihm, wirk du an seinem Herzen. Schenk du Wiederherstellung, schenk du Heilung am Herzen, darum geht's ja, ne? Ja.
Und wenn man dann denkt, ja, aber das ist schon so lange, der Herr fragt ihn ja hier, wie lange ist das schon? Ja, eigentlich seitdem er geboren ist, schon so lange ist das. Aber der Herr kann trotzdem wirken, nicht wahr? Da gibt's Leute, die ja schon so lange auf falschen Wege unterwegs sind und trotzdem kann der Herr sie fürs Evangelium öffnen, ja. Mhm.
Gut, du hast den nächsten?
Ja, Markus 5, da ist ein Jairus. Ein Synagogenvorsteher und auch der kommt zum Herrn und bittet nicht um sich selber, sondern in diesem Fall um seine kleine Tochter. Markus 5, 22. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sieht, also Jesus, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, meine kleine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Mhm. Was hast du gesagt? Eine Anleitung zum Gebet, damit sie gerettet werden und leben. Ja, das wäre doch auch ein schönes Gebetsanliegen, was wir formulieren können.
Sehr schön. Ja, Johannes Kapitel 4, Vers 47, da heißt es, als dieser aber, also ich lese mal ab Vers 46, er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa und Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Ja, und der Herr antwortet darauf, ja.
Ja, und er wirkt nicht so, wie dieser königliche Beamte es sich vorgestellt hat, dass er selber kommt, Jesus selber. Und so ist es vielleicht auch bei uns manchmal. Wir sagen dem Herrn Gebete und sagen dann, wie er wirken soll, damit das dann passiert, damit derjenige sich öffnet. Mhm. Es passiert hier auf andere Art und Weise, aber was den königlichen Beamten auszeichnet ist, dass er glaubt. Mhm. Als der Herr ihn wieder zurückschickt und sagt, geh hin, es ist schon geschehen, das Wunder, da geht er hin und findet es so, wie es ist. Also, ja, beten, beten, beten.
Weißt du, was mir auffällt, Jochen, bei diesen Geschichten, die wir jetzt alle hier gelesen haben, das geschieht immer aus einer Beziehung heraus. Da gibt es einen Centurio, der einen kranken Diener hat, dem sehr wichtig ist. Ja. Da gibt es eine Frau, eine Mutter, die eine Tochter hat, die ihr sehr wichtig ist. Da gibt es einen Vater, der einen besessenen Sohn hat. Boah, wie leidet er, seinen Sohn zu sehen? Natürlich, Vater-Sohn-Beziehung, ja. Da gibt es einen Jairus und seine Tochter. Da gibt es einen königlichen Beamten und seinen Sohn. Mhm. Das sind Menschen, die uns nahestehen. Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, bete ich für die, die mir stehen, die mir nahe? Nicht, dass sie unbedingt verwandt sind mit mir, aber habe ich sie auf dem Herzen? Mhm. Ja. Ich glaube, der Herr, der Glaube, der da sichtbar wird, ist, dass ja nur der Herr kann ihr helfen. Das lässt die Leute ja bitten, dass sie zu ihm kommen. Und sie hatten ein Anliegen für die Menschen. Ja. Habe ich ein Anliegen für die Menschen?
Ja.
Sind sie mir so am Herzen?
Ja. Und mach es auch persönlich. Bete jetzt nicht diese Gebete, ich möchte, dass alle gerettet werden oder so, sondern nimm die, die du wirklich vor Augen hast. Hier wird auch eine Geschichte erzählt, dass man eine Liste macht, wer in der Nachbarschaft wohnt, wie sie heißen, damit ich für den Jim und den John und den Peter und wie sie alle heißen hier in dem Buch beten kann. Mhm. Ja, wie du sagst, eine Herzensbeziehung zu den Menschen entwickel und dann sie auf dem Herzen haben.
Und das sehen wir jetzt auch beim Paulus, sein Gebetsleben, ne?
Ja.
Römer 10 zum Beispiel.
Der hat viel gepredigt, aber er hat noch mehr gebetet, oder? Für die Menschen.
Hast du schon aufgeschlagen, dann liest du mal.
Oh. Römer 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Mhm. Also es geht hier um die Volksgenossen des Paulus, seine Brüder, also als Juden. Mhm. Und er sagt, das Wohlgefallen meines Herzens, das war das, was du eben sagtest, das sind Leute, die mir auf dem Herzen liegen. Und dann aber mein Flehen für sie zu Gott. Er fleht, er bittet nicht nur, er verrichtet nicht nur gewisse Gebete, sondern er fleht für sie zu Gott, dass sie gerettet werden. Das ist tatsächlich auf dem Herzen Paulus, wenn man sich fragt, warum ist er so erfolgreich, warum kann er so viele Juden zum Herrn führen, dann ist das, glaube ich, hier eine Stelle, weil er fleht für sie zu Gott.
Mhm.
Und das findet man ja immer wieder. Und er sagt ja nicht nur selber, dass er es macht und dass er immer wieder betet, sondern auch fordert er ja auf, dass gebetet wird. Für ihn, für seine Mission. Er glaubt nicht, dass er so ein guter Evangelist ist, dass er das Gebet nicht mehr braucht, sondern im Gegenteil, er sagt immer wieder, betet für mich, betet für die Leute, die mit mir unterwegs sind, betet, dass wir das Evangelium in der rechten Weise.
Zum Beispiel auch in Kolosser 4, Vers 3, ne? Haltet fest am Gebet, wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, deswegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundtue, wie ich reden soll. Haben wir wieder diese Tür, ne, die geöffnet werden muss. Und Gott ist der Türöffner.
Ja. Und klar, kommt es auch auf das Wie an. Dafür könnt ihr auch beten, dass ich es richtig mache. Ja. Aber genau, entscheidend ist Gott. Parallelstelle wäre noch Epheser
6,19. Epheser Kapitel 6, Vers 19. Liest du?
Damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Dafür sollen sie beten.
Aber Jochen, ist Gebet nicht eher so ein Monolog? Also ich bete und Gott hört, manchmal er hört er auch.
Ja, nein, wenn Gebet...
Was denn jetzt, ja oder nein?
Ja, weil es scheint so zu sein. Wir bekommen ja keine direkte Antwort. Die Zimmerdecke tut sich nicht auf. Jedenfalls
kommt
in den meisten Fällen nicht.
Kommt keine Stimme.
Und nein, weil, ja, wir werden verändert durch Gebet. Es tut sich was in meinem Herzen.
Ja.
Und ich merke in meiner Umgebung, ja, ich sehe Gott nicht, aber ich merke sein Wirken. Oder ich merke sowas, dass plötzlich Dinge passieren, die eigentlich normalerweise nicht passieren. Dass Leute sich öffnen, die richtigen Fragen stellen, wie wir das eben hatten.
Mhm.
Nein, Gebet ist kein Monolog. Gebet ist mit Gott im Austausch stehen. Und ja, das erfahren wir auch.
Mhm. Und er liebt es, haben wir eben schon gesagt, wenn wir ihn bitten, weil es ihn ehrt.
Ja.
Im Gegensatz derjenige, der Gott nicht bittet, weil er sagt, ich kann es selber.
Ja.
Aber der wird keinen Erfolg haben.
Ja.
Und er liebt es, wenn wir abhängig sind von ihm. Das ist ja eigentlich das, was er sagt. Wir meinen, wenn im Johannesevangelium sagt der Herr das ja auch mit dem Gleichnis, mit dem Beispiel, sehr anschaulich mit dem Weinstock und der Rebe. Ja. Ne? Also es ist nicht, dass die Rebe irgendwie sagt, so jetzt muss ich Frucht bringen, ganz feste Frucht bringen irgendwie, ja. Sondern das ist an ihm dranbleiben. Dann geschieht Frucht.
Ja. Aber es geht auch nicht, ja, okay, ich habe jetzt gebetet, jetzt passiert es nicht, wahr? Sondern ja, in Gesprächen entwickeln sich Dinge. Man bekommt nicht immer genau die Antwort, die man erwartet hat. Sonst wäre es ja kein Gespräch, sonst wäre es ja doch irgendwie ein Echo nur, was da zurückkommt. Nein, dazu gehört, wir hatten als drittes Stichwort hier eigentlich dieses Geduld haben. Dieses vor Gott bringen, aber jetzt nicht, jetzt mach auch, weil ich habe doch gebetet. Das wäre kein Gespräch, das wäre ja ein Befehl, das wäre ja...
Mutautomat,
genau.
Ja, schnell Geld rein und sprich ein Gebet und dann soll Gott zieh machen.
Unten raus, ja, genau. Und deswegen so viele Bilder, die auch mit, hier war ja, sie sollen mit Geduld beten, mit Ausdauer, hieß es in Kolosser 4, Vers 3. Und im Jakobus wird dieses Bild von der Frucht genannt, nicht wahr, dass wir wie Ackerleute sind, die irgendwas säen. Und es wäre ja völlig verrückt, wenn man, nachdem man gesät hat, in den Boden hineingebracht hat, nachgräbt und guckt, wie weit ist es denn schon raus. Damit würde ich ja die ganze Frucht kaputt machen.
Ja, nicht wahr?
Sondern Jakobus sagt, hey, ihr kennt doch so einen Ackerbauer, der sitzt einfach nicht vor seinem Feld mit dem Mikroskop und buddelt dauernd nach, sondern der wartet ab, der weiß, da müssen ein paar Regengüsse drüber gehen, da muss die Sonne drauf strahlen und irgendwann kommt dann und so ganz kleiner...
Ja. Steht in Jakobus 5, Vers 7, meinst du, ne?
Ja.
Habt nun Geduld, Brüder und auch Schwestern, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, schreibt der Jakobus hier. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ja. Es erfordert Geduld.
Ich habe für meinen Nachbar gebetet und Gott hört einfach nicht. Wie kommst du darauf? Ja, ich habe schon zweimal gebetet, dreimal gebetet.
Ja, das ist jetzt so, mein Nachbar, okay. Aber was sagst du denn einer Mutter, die so viele Jahre für ihren Sohn betet und einfach passiert scheinbar nichts?
Ja, ich kann da nur Mut machen. Ich könnte sagen, ich kenne das auch von meinem eigenen Sohn. Ich bete und ich bete. Aber es passiert was. Nein, noch keine Bekehrung. Weiter beten. Aber es passieren Dinge, wo ich merke, Gott hört auf das Gebet. Gott gibt Antworten. Gott zeigt und jetzt dieses und jetzt jenes. Da ist mal eine Bewahrung zum Beispiel. Und er sagt, fast wäre ich umgekommen, ja? Merkst du, dass Gott betet? An dir wirkt? Ja, schon. Und so ist das. Jeder, der betet, bekommt Antworten. Mhm. Aber wie heißt es im Gebet in Lukas 11, Vers 10? Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Mhm. Aber hier steht eben nicht, denn jeder, der mal eine Bitte ausgesprochen hat, sondern der Bittende, der Anklopfende, der Suchende.
Was ist ein das Suchender? Ist eine dauerhafte Tätigkeit.
Oder? Ich habe nicht mal angeklopft und dann ist nicht sofort hereingekommen, sondern ich bin dran, anzuklopfen.
Manchmal habe ich den Eindruck, Jochen, das müssen wir auch heute in unserer Zeit besonders lernen, wo wir alles auf Knopfdruck haben. Ne? Ja. Du machst dein Handy, holst da raus, gibst bei Google ein, hast sofort eine Antwort. Ne? Ja. Also es muss immer sofort, also du bestellst was und du bist schon ungeduldig, wenn es einen Tag länger dauert, bis es das bei dir ankommt, genau, von Amazon und genau, sonst was. Also wir sind so, so unfassbar ungeduldig und drauf trainiert, dass alles schnell geht. Ist doch logisch, ich habe das gemacht, also muss jetzt das passieren. Ja, ja. So diese Dienstleistungsmentalität. Ne? Ja. Aber der Herr wirkt anders.
Ja.
Der Herr, das verändert mich ja auch. Er möchte, dass ich dranbleibe. Daran zeigt sich auch mein Glaube, wenn ich beständig dran bin. Das verändert auch mein Herz.
Genau.
Und er will, dass ich geduldig werde und das lerne. Und das ist keine Mechanik, das ist kein, ja, du hast eben gesagt, Automat oder was. Nein, es ist eine Beziehung. Und er will, dass ich ihm vertraue, dass sein Zeitpunkt der richtige ist. Aber das ist manchmal ganz schön schwer, oder?
Ja, klar, klar. Deswegen unser Punkt Gebet und dann auch Geduld. Also Gebet und Ausharren, geduldig sein, dranbleiben im Gebet.
Ja.
Wichtiger Punkt. Ja. Und dann.
Jochen, wir müssen zum Ende kommen. Also eine dritte Folge machen wir nicht, dass wir über das Thema.
Gut, komm, lass uns noch schnell Matthäus 9.
Jetzt wird das stressig hier.
Ja, aber lass uns das noch lesen, weil ich finde das so toll.
Wo bist du jetzt?
Matthäus 9.
Achso, wenn es darum geht, dass wir Führung dann auch erleben und wie Gott führt, oder was?
Ja, und wie das mit Gebet zusammenhängt und dass Gebet kein Monolog ist.
Ja, gut.
Kapitel 9, Vers 38.
Ja, ja, lest du schon mal, ich schlag noch auf.
Gut. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ja, also der Herr gibt seinen Jüngern einen Gebetsbefehl, das sollen sie bitten. Mhm. Herr, du weißt, dass so viel Ernte da ist, aber sende du doch bitte Arbeiter aus. Und sie beten und sie beten und sie beten. Und was passiert? Kapitel 10, Vers 1 und folgende, da sendet er sie aus. Und das finde ich so schön, oder?
Ja. Er mit einen in die Arbeit.
Herr, mach du doch, dass jemand den und den anspricht und ihn wirklich das Evangelium erklärt. Und plötzlich kommt die Stimme,
ja,
ich habe dich ausgesucht, du machst das, ja. Und das finde ich so schön, so ist das oft im Gebet.
Aber lässt sich damit nicht alleine, ne? Das steht ja auch dann in den Versen 10, 1, er gab ihnen Vollmacht.
Genau.
Gott befähigt auch noch.
Ja.
Das ist so cool. Ich finde das toll.
Ja.
Und es zeigt immer, alles macht er. Aber er will uns gebrauchen.
Ja.
Und doch sind wir so abhängig von ihm.
Ja.
Wir können es nicht aus uns selbst heraus.
Ja.
Er gibt Vollmacht. Er befähigt. Und dann erleben die Jünger auch großartige Wunder. Ne?
Ja, und das ist heute noch so erlebbar, nicht wahr? Mhm. Wir hatten jetzt eine Geschichte in einem Team, waren wir uns sicher, wir sollten einfach darum beten, dass wir noch Erfahrung da sammeln. Also wir reden darüber, wie können wir hier das Evangelium weitergeben und wie können wir dieses und jenes schreiben. Und dann war uns im Team so deutlich, lass uns dafür beten, dass Gott uns auch mal sowas erleben lässt, damit wir auch wieder eine frische Erfahrung davon haben. Und ich habe das auch mitgebetet und ich habe gedacht, ja, aber ich habe gerade im Moment keinen, zu dem ich reden könnte, nämlich das Evangelium. Also so, die Beziehungen sind gerade nicht so. Und ich hatte das Gebet gesprochen und immer wieder gesprochen. Dann bekomme ich einen Anruf von jemandem, der sagt, du, ich bin hier im Gespräch mit jemandem, ich brauche mal deine Hilfe. Können wir das zu dritt führen, das Gespräch? Und ich dachte, hey, der Herr hat mein Gebet erhört, ja? Ich hatte darum gebeten und schon ich hatte zwar so einen Bekannten nicht, aber er hatte so einen Bekannten und schon waren wir zu dritt im Gespräch. Ja? Mhm. So ist Gott. So reagiert auf Gebet, ja.
Und dann ist natürlich auch, wenn so ein klarer Ruf kommt und Gott antwortet, dass wir dann auch gehorsam sind und gehen. Ne? Ich glaube, ich hatte das in der vorigen Folge schon vorgelesen aus dem Buch hier, Seite 79. Also wenn ihr das Buch habt, das Arbeitsbuch, da schreibt Jim Peterson das, ne? Dass er manchmal betet und lieber wird er noch länger beten. Aber Gott hat schon klare Antwort gegeben und jetzt muss er eigentlich um Mut beten, um das zu tun, was Gott sagt. Und dann erlebt er auch, boah, Gott hat schon alles vorbereitet.
Ja, das ist sicherlich wichtig. Also, dass wir dann auch, wir haben jetzt so viel über Gott gesprochen, was er tut, und das ist sicherlich auch wichtig, aber wir können nicht beten und dann sagt Gott, ja, jetzt sende ich dich und jetzt bist du da. Ich habe jetzt doch keine Zeit, lass mich weiter beten oder theoretisch das durchgehen, dass du eigentlich alles machst. Nee, jetzt will ich dich gebrauchen.
Ja, und wir haben noch eine Challenge zum Schluss für euch. Nimm deine Liste. Du hast deine Liste mit den Namen drauf, da betest du für, da suchst du Gelegenheiten zu helfen, dir helfen zu lassen, du begrüßt die Menschen. Du hast ein Anliegen für die Menschen. Ja, vielleicht ist das Anliegen sogar schon so tief geworden, dass sie dir wirklich ein großes Herzensanliegen sind. Und deswegen die Aufgabe, schreib die Anliegen auf. Das ist auch in dem Buch, ne? Mhm. Schreib die Anliegen, die du hast für diese Menschen. Was ist der nächste Schritt? Und bete da konkret für und Gott wird antworten. Gott wird antworten und du wirst erleben, dass er schon gewirkt hat, bevor du eigentlich losgegangen bist. Und dann schreib die Antworten auch hin, die Gott gibt. Mhm. Also wie er führt, zum Beispiel wie Jochen gerade eben erzählt hat. Das ist ganz toll. Ja? Du hast es vor Augen, du betest für die Menschen. Bete, 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 bleib dran. Aber Gott wird auch antworten und das kannst du in die Liste. Also ich dachte so eine Tabelle, ne? Name. Mhm. Mhm. Anliegen, wofür ich gebetet habe und wie antwortet Gott? Mhm.
Ja.
Das wäre doch gut. Ja, so in der
Sehr
Art.
Schön.
Ja. Sehr schön. Jochen, hast du noch ein Schlusswort oder sollen wir damit enden?
Ja, wir müssen Schluss machen.
Wir müssen Schluss machen, so, alles klar, gut, dann mache ich die Musik. Ja, hast du Fragen oder Anregungen, schreib uns gerne podcast@heukebach.org. Wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, über Rückmeldungen, Feedback. Und auch über eure Erfahrung, die ihr macht mit eurer Gebetsliste. Ja, wir sagen eigentlich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
Tschüss.